Das Rollenspiel, das die drei Jugendlichen gespielt haben, was meint ihr, wie alt das ist? Das ist sicher schon 40, 50 Jahre her, denn das hatten wir noch in unserer Jugendgruppe einmal gespielt. Immer noch aktuell, erstaunlich aktuell, weil Gottes Wort aktuell ist. Dieses Thema hat mich schon lange beschäftigt, deswegen habe ich es wieder mal für eine Predigt gewählt. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch darüber schon Bibelarbeiten und Predigten gehört haben oder, Lars, du vielleicht sicher auch darüber gepredigt hast. Bei der Vorbereitung ist mir deutlich geworden, es geht nicht nur um eine Einzelperson und was die mit dem Anvertrauten gut, mit dem anvertrauten Leben macht. Jesus hat das Gleichnis erzählt im Rahmen der Abschiedsreden. Kurz davor war das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Also Jesus ist direkt am Weg nach Jerusalem. Er hat dreimal schon angekündigt, dass er dort sterben wird, sich opfern wird. Dieses Gleichnis hat also nicht nur eine persönliche Komponente, sondern einen weiten Horizont. Auch einen ernsten Horizont. Es geht darum, dass Gott seine Herrschaft unter uns durch Jesus aufrichten will. Deswegen hat sich Jesus auch dahingegeben. Und gleichzeitig, wenn Jesus wiederkommt, wird diese Herrschaft vollendet werden. Und wenn Jesus über Gleichnisse wie diese predigt, dann macht er deutlich, dass im Reich Gottes, dort wo Gott herrscht, dort wo Gott zum Zug kommen will unter uns Menschen, dass dort einfach andere Werte, andere Regeln, andere Gegebenheiten herrschen, als sie bei uns der Fall ist. Und daher ist es sehr wichtig immer wieder, dass wir lernen, darüber nachzudenken, wie stellt sich denn Gott eigentlich die Herrschaft, das Leben mit uns vor? Aus diesem langen Bibeltext will ich ein paar Aspekte rausgreifen. Zunächst eine Erklärung, was ist denn mit dem Talent oder mit dem Pfund eigentlich gemeint? Der Geschäftsmann verteilt also sein Vermögen, gibt es nicht einem Vermögensverwalter, wie man sagen könnte, oder irgendeinem Fachmann in einer Investmentfirma, sondern er verteilt es unter seine Leute. Und zwar sind das nicht nur Verwalter, sondern das sind, im Urtext steht, Sklaven. Er verteilt es an Sklaven. Und sein Vermögen verteilt er in Form von Silber- oder Goldstücken, wie es ihm damals auch üblich war. Die wurden geeicht, gewogen und da gab es eben dann Maßeinheiten wie das Talent oder Zentner, circa 50 Kilo. Das war ein bisschen mehr, als ihr da jetzt getragen habt. Und dann aber auch kleinere Einheiten. Die Bibelübersetzer haben das ganz unterschiedlich übersetzt. Manchmal heißt es Talente Silbergeld auch oder Talente Gold, was immer. Und jetzt mal nachgedacht, was so ein Zentner Gold wert sein kann, das können wir durchaus schätzen. Ein Tagelöhner hat eine Drachme bekommen, also ein ganz kleiner Wert, mit dem hat er einen Tag leben können. Wenn der im Jahr 300 verdient hat, dann ist also sein Jahresverdienst 300 Drachmen. Und ein Zentner Gold war 20 Jahresgehälter. Und wenn da jemand fünf, na, dann kann man ausrechnen, das sind 2500 Jahresgehälter. Hat dieser Geschäftsmann, dieser Chef verteilt. Und nur noch ein paar Gedanken zu den handelnden Personen. Jesus beschreibt den Herrn oder Geschäftsmann als einen sehr großzügigen Mann mit grenzenlosem Vertrauen zu seinen Knechten, Mitarbeitern. Er kennt jeden von diesen dreien, auch den dritten, und dennoch gibt er ihnen nicht nur ein bisschen, so zum Testen, sondern er gibt ihnen unheimlich viel. Er verteilt sein Vermögen. Er weiß, dass sie ungleich begabt sind, das beachtet er, aber er gibt ihnen jeweils die gleiche Chance. Jesus beschreibt ihn auch als einen Mann, der seinen Dienern keine genauen Vorschriften oder Regeln gegeben hat. Darüber hat sich ja der dritte Knecht furchtbar aufgeregt, dass er keine Anweisungen bekommen hat. Gott, der Herr gibt den Knechten also eine herrliche Freiheit zum Handeln. Und wenn man bedenkt, das waren Sklaven, dann werden sie allein dadurch, dass dieser Herr ihnen das anvertraut, werden sie frei. Und ein drittes, was in diesem Gleichnis deutlich wird, dieser Mann überfordert keinen seiner Knechte. Er weiß, was jeder kann, was jeder schaffen könnte, soll eine Herausforderung sein, aber keine Überforderung. Und nun sehen wir uns die drei Knechte an. Die sind ganz unterschiedlich. Zwei davon ergreifen sofort die Chance und machen Geschäfte mit diesem übertragenen Kapital. Der eine, könnte man sagen, ist ein Überflieger, der alles kann. Dem gelingt alles, der packt was an, ruckzuck geht es. Es gibt so Leute. Der andere hat offenbar schon gewisse Grenzen und dem gelingt nicht so alles, der ist auch nicht so begabt und er kriegt eben entsprechend dieser Fähigkeit oder Persönlichkeit angemessen weniger. Weil sie beide aber ihrem Herrn vertrauen, dass er ihnen wirklich so etwas zutraut, und das haben wir ganz deutlich bei dem Rollenspiel gesehen, dass also das animiert sie, das treibt sie direkt an und sagt, wenn der mir so viel zutraut, dann will ich das schaffen. Und aus diesen Fähigkeiten und ihrem Einsatz gelingt dann auch, dass sie das, was sie bekommen haben, verdoppeln. Das freut den Herrn, haben wir gehört, und er belohnt sie und lädt sie zum Fest ein. Er belohnt sie auch mit mehr Verantwortung. Der Dritte reagiert total anders. Er hat auch viel bekommen, etwas machen können daraus, aber es treibt ihn die Angst. Er hat Angst vor seinem eigenen Vermögen, vielleicht schaffe ich es. Er hat Angst vor den Situationen, vielleicht passiert irgendetwas, was ich nicht in der Hand habe. Er hat Angst vor seinem Chef, den er viel strenger wahrnimmt als die anderen. Und er empfindet letztlich die übertragene Verantwortung als Last, als Gefahr. Und daher investiert er gar nichts, sondern geht kein Risiko ein und vergräbt. Und damit hat er eigentlich dem Herrn total missverstanden. Es wäre schon noch einmal interessant, das habe ich mir jetzt so in der Vorbereitung gedacht, dass das schon gut ist. Was ist das eigentlich für ein Mensch, der das vergräbt? Was ist das für ein Typ? So ein ängstliches, vorsichtiges Verhalten kennen wir alle. Angefangen von kleinen Kindern, die sind zwar am Anfang sehr wagemutig, weil sie ja die Situation ihr ganzes Leben noch nicht kennen, aber allmählich mit allen möglichen Schmerzerfahrungen wissen sie, ui, das darf ich nicht anrühren oder das. Sie lernen aus Erfahrung. Aber es kann, und dieses ängstliche, vorsichtige ist ja durchaus etwas Sinnvolles. Das steckt in uns allen. Aber gleichzeitig vergleichen wir auch. Wir vergleichen, dem anderen geht es viel leichter, mir nicht, wieso nicht. Ich möchte gern auch so sein wie der und der. Leider bin ich das nicht. Und dann kann es passieren, dass man sehr schnell aus Vorsicht oder aus der Erfahrung, dass man eben nicht so begabt ist, an den Rand tritt und neidisch ist und sagt, ich stehe nur am Rand und versteck mich lieber. Und aus dieser Kettenreaktion kommt eine Minderwert. Ich traue mir dann nichts mehr zu. Und dann wird allmählich die Angst, die dominiert. Die Angst vor anderen Menschen, vor Katastrophen, was passieren kann. Ich denke immer eher an das Negative, an das Gefährliche, an das, was alles passieren könnte, was ich nicht in der Hand habe. Letztlich auch die Angst vor der Wahrheit. Wenn ich plötzlich krank werde, lieber möchte ich es nicht wissen. Also eine durch und durch eher ängstbetonte, unsichere Art zu leben. Dazu kommt dann vielleicht noch die fehlende Anerkennung, die Ermutigung durch andere, und das verstärkt das Ganze noch. Und am Schluss kommt ein negatives Zerrbild heraus. So wie dieser Dritte, der hat von seinem Chef ein falsches, einseitiges Zerrbild. Der Chef ist nicht einer, der etwas verlangt, wo er vorher nichts ausgeteilt hat. Er hat ja auch was bekommen. Also er verzerrt die Wahrheit und am Schluss führt er ein Leben voller Jammern und Vergleichen. Ein dritter Aspekt, den ich noch herausgreifen möchte, ist der, warum hört der Er führt Jesus bei dieser Gelegenheit, bei dieser Situation jetzt nicht aus. Der hat es vergraben. Warum kommt eigentlich die Pointe? Warum erzählt er, dass der Herr zurückkommt? Dass der Herr Rechenschaft fordert? Muss das sein? Kann man das nicht einfacher machen? Kann man da nicht vorbeigehen? So schlimm ist es doch nicht. Ich glaube schon, dass Jesus, und das ist ja im Rahmen der Abschiedsreden, dass er seinen Jüngern und den Leuten, die so lange mit ihm gegangen sind, deutlich machen will, das Leben ist fröhlich, ist schön, ist herausfordernd, alles, aber es ist auch ernst. Und wir werden einmal für unser Leben Verantwortung tragen und vor Gott auch Rechenschaft darüber abgeben, was wir mit unserem Leben gemacht haben. Ich stelle mir dabei aktuelle Gespräche von Eltern oder Großeltern mit heranwachsenden Teenies und jungen Erwachsenen vor. Viele von euch kennen solche Situationen. Ihr wart wahrscheinlich selber auch einmal ein junger Erwachsener, wo alles Mögliche in einem rumort hat und man alles Mögliche ausprobieren will und Grenzerfahrungen und alles Mögliche. Und dann die Eltern und Großeltern zum Teil mit Sorgen sagen, du, ob das gut geht, ob dir das wirklich gut tut, könntest du das nicht nochmal überlegen und so ähnlich. Weil wir auch ein bisschen nach vorne schon denken und sagen, du, wenn du diesen Pfad ausgehst, dann wirst du dort und dort enden. Das wirst du dann schon merken. Man zeigt also, weil man ja verantwortlich und lieb die Menschen, die zu einem gehören, zeigt man auch Dinge auf, die einem klar sind, die führen dann sicher in einen Irrweg. So ungefähr habe ich mir vorgestellt, dass Jesus das auch gesagt hat. Es geht ums Leben, es geht um alles. Und wenn ich euch das jetzt nicht sage, sage ich euch etwas ganz Wichtiges nicht. Der Herr kommt also nach langer Abwesenheit zurück, lässt abrechnen. Vom ersten Knecht kriegt er das Doppelte, vom zweiten auch. Vom dritten kommen Ausflüchte, Vorwürfe, Versuche, sich zu rechtfertigen. Ich hatte Angst, es könnte schiefgehen, wie ich dich kenne. Sein Ziel war, das Anvertraute unbeschadet wieder zurückzugeben. Doch der Herr lässt nicht mit sich reden. Er nimmt das Talent, gibt es dem Erfolgreichsten und schmeißt den Versager hinaus. Ist das die Botschaft? Da müssten wir jetzt alle Kopf einziehen und den Saal verlassen. Und irgendwie schauen, wie wir das wieder schnell vergessen. Ich finde es faszinierend, wie dieses 2000 Jahre alte Gleichnis in unsere Zeit passt. Es passt vielleicht nicht in der Hinsicht in unsere Zeit, dass man jetzt das, was wir haben, auf die Bank legen soll. Das stimmt also sicher nicht. Erstaunlich ist auch, dass Jesus hier von einer Investition redet, die 100% Rendite hat. Ich habe eine Auslegung darüber gehört, die gesagt, alles, was über 7% Rendite ist, ist verdächtig. 100% Rendite. Da muss ein Wurm drinnen sein. Ich habe 4 besondere Herausforderungen, in der wir heute leben. Erstes Stichwort, Vertrauenskrise. Die Chance nützen, ein Wagnis eingehen, sich voll auf das Risiko einlassen. Die heutige weltweite Finanzkrise zeigt, wohin das führen kann. Der Starke, der Tüchtige, der Gewiefte nützt die Chance, seinen Gewinn zu maximieren, ohne Rücksicht auf die anderen. Jedes Unternehmen, jeder Staat wird hinsichtlich seines Leistungspotenzials durchleuchtet. Da kommen dann die Ratingagenturen und untersuchen, ob sie noch kreditwürdig sind. Wenn einer zu schwächeln beginnt, dann wird er heruntergestuft. Der Schwache bleibt auf der Strecke. Wer vertraut ihm noch? Das ist Kapitalismus pur. Ohne soziale Schranken, ohne Kontrolle. Die Frage, worauf setze ich mein Vertrauen? Wer schenkt mir Vertrauen? Ein zweites Szenario. Ich möchte den Stichwort Erschöpfung im Hamsterrad. Ich lese einen Zeitungsbericht aus jüngster Zeit, voller Terminkalender, wenig Anerkennung vom Chef, Sorge um den Arbeitsplatz. Dazu kommt immer häufiger auch das Mobbing durch Arbeitskollegen. Der zunehmende Druck bedroht dabei nicht nur die Seele, auch der Körper leidet und schlägt unter anderem mit Kopf-, Rücken- und Magenschmerzen Alarm. Das wird von wissenschaftlichen Studien aus der westlichen Welt bestätigt. Wenn der Mensch unter Dauerstress steht, dann befindet sich der ganze Körper in permanentem Alarmzustand, was schließlich zu chronischen Schmerzen führt. Rund 40% der Deutschen, wahrscheinlich auch Österreicher, fühlen sich laut einer Umfrage von der Arbeit überfordert und im Leben gestresst. Die Frage: Wo gibt es Möglichkeiten, wo finde ich Möglichkeiten, aus diesem Hamsterrad auszusteigen und zur Ruhe zu kommen und aufzutanken? Drittes Stichwort, Ende der Liebe. Ich habe vor ein paar Wochen dieses Buch, auf das bin ich gestoßen, und Ruth und ich haben bei einem Seminar in Heidelberg den Autor selber persönlich kennengelernt und sein Referat. Ich kann das nur empfehlen. Das Ende der Liebe. Gefühle im Zeitalter unendlicher Freiheit. Er sagt, dass unsere Wohlstandsgesellschaft mit der immer stärker werdenden Sucht nach Genießen und Freiheit unfähig wird, echte Beziehungen mit anderen Menschen aufzubauen und zu pflegen. Wir werden getrieben und kommen da nicht raus und haben überhaupt keine Zeit und Kraft und innere Muße zu dem Kern, weshalb wir Menschen sind, Beziehungen und Liebe. Wie, die Frage ist, kann ich aus diesem Sog aussteigen und meinen persönlichen Beziehungen wieder eine Top-Priorität geben? Und ein letztes Stichwort. Ihr könnt noch viele andere noch dazu anfügen. Letztes Stichwort, noch ein Buch. Lasst Kinder wieder Kinder sein. Das ist ein sehr bekannter Jugendpsychiater, Bestsellerautor. Der hat im Spiegelliste, ist er mehreren Jahren zuletzt immer in der Bestsellerliste gewesen. Er beschreibt, wie wir Erwachsenen die Kinder schon von klein auf in unser Tretmühle, Hamsterrad hineinnehmen und uns dann wundern, wenn die Kinder nicht mehr Kinder sind, sondern rebellieren oder was weiß ich, alle Probleme. Wir stülpen unsere Probleme auf sie und er warnt davor und sagt, wenn wir nicht aufpassen, dann entsteht etwas mit unserer Gesellschaft, das wir bisher noch nie gehabt haben. Und da versucht er deutlich zu machen, wie können wir da aussteigen? Wie können wir wieder zur Ruhe kommen? Okay, das sind also insgesamt Szenarien, die ich meine, daher mitten hinein passt dieses Gleichnis. Und zwar in der Hinsicht, dass wir jetzt nicht überlegen, was ist jetzt das, was ich investiere an materiellen oder an Werten oder irgendetwas, sondern gegenüber dieser Gier nach Besitz, nach materiellen, nach greifbarem Kapital, setzt Jesus in diesem Gleichnis ein anderes Kapital. Und wir lesen ja dieses Gleichnis vom Pfingsten her, von Jesu Auferstehung her, von der Gründung der Gemeinde her, vom Heiligen Geist her. Er setzt dagegen ein Beziehungskapital. Wenn wir die Pfunde als etwas ansehen, nicht nur die Gaben, die Gott uns gibt, sondern das Leben selber, das Gott uns gibt, dann möchte uns Gott herausfordern, es nicht zu verstecken, nicht zu verbergen, nicht für uns zu verwenden, sondern zu investieren. Aber in einer Form, dass es eben Sozialkapital ist, Beziehungskapital. Im Vertrauen auf Gott meine persönliche Begabung einbringen, in Beziehungen zu Menschen und dann staunen, was daraus wird. Es wird sich vermehren. In dem Gleichnis verwendet Jesus zwei Begriffe, die sehr eng miteinander verbunden sind. Vertrauen und Zuverlässigkeit. Vertrauen, dass der Chef seinen Mitarbeitern oder Sklaven hat, das hat sie motiviert, den einen leider nicht. Und sie haben hier gelernt, zu investieren und eigene Verantwortung zu übernehmen. Und dann hat er gemerkt, sie sind vertrauenswürdig, zuverlässig. Ich weiß nicht, wo ihr in eurem Leben schon Vertrauen gelernt habt oder Zuverlässigkeit gelernt habt. Das ist ja das, was wir von klein auf von Eltern, Lehrern, Bezugspersonen lernen. Ich hatte das Glück, dass ich einen Chef hatte, mehrere Jahre, der mir so wahnsinnig viel Vertrauen entgegenkommt. Ich war Assistent des Europadirektors und er hat mich hier hineingenommen in seine Verantwortung. Der hat mir so wahnsinnig viel zugetraut, dass das mein Leben geprägt hat. Und wenn mich jemand fragen würde, von wem hast du Vertrauen gelernt, dann war es der Mann. Das hat mein Leben unheimlich geprägt. Und ich wünsche jedem, dass das bei euch auch so war. Ich bedauere auch jemanden, der das nicht so hatte. Und der muss da ganz schön viel aufholen und nachholen. Die Kernaussage dieses Gleichnisses, so meine ich, ist eben nicht Angst, dass Jesus uns Angst machen will, sondern dass Jesus im Gegenteil uns Mut machen will. Er will uns Mut machen, dass wir unser Leben mit den Gaben und Möglichkeiten, so klein, schwach und begrenzt sie sind, dass wir sie als großzügiges Geschenk Gottes erkennen und wagen, es einzusetzen. Wir haben einen unbeschreiblich großzügigen Gott im Himmel. Er überschüttet uns mit Vertrauen und Liebe, auch wenn wir es nicht wert sind. Und wir dürfen wissen, wir werden nicht überfordert. Das Talent, von dem hier die Rede ist, im Lukas-Evangelium ist es noch ein bisschen deutlicher, in diesem Talent ist ein unheimliches Vermehrungswachstumspotenzial. Wenn man dieses Talent einsetzt, das wissen wir von anderen Beispielen, dass der Same des Wortes Gottes oder des Evangeliums, dass das unheimliche Dynamik hat, sich zu vermehren, wenn man es einsetzt. Und ich würde sagen, dieses Talent ist die göttliche Kraft und Qualität in unserem Leben, wenn wir uns ihr öffnen, die Liebe Gottes selber, die ausgegossen ist in unser Herz. Und diese Liebe dürfen wir uns schenken lassen. Diese Liebe drängt nach außen und sie verliert ihre Kraft, wenn wir sie nicht einsetzen. Das gehört auch dazu, diese Aussage. Ich möchte zum Abschluss einfach Impulse geben, wie jeder von uns und wir gemeinsam unser Talent einsetzen können. Wobei wir immer wieder beachten, es ist überhaupt nicht eine Frage von Bewertung. Nicht eine Frage von, der hat mehr, der hat weniger, der ist mehr begabt, der ist weniger begabt. Es geht darum, dass jeder für sich selber vor Gott entdeckt, wie er das, was Gott uns schenkt, dann auch umsetzt. Und ich habe hier einfach ein paar Impulse jetzt aufgeschrieben. Die werde ich euch jetzt ganz langsam vorlesen, an die Wand projizieren. Und was immer der eine oder andere von euch meint, das passt jetzt für mich oder das nehme ich auf, dann ist es gut so. Wenn es zu viel ist, lasst es an euch vorbeirieseln. Ist auch gut so. Und wer das nachher noch Hardcopy haben will, der kann mich dann später ansprechen. Ich habe drei Akzente gesetzt. Nummer eins, Gott rechnet mit dir, dass du deine Gabe einsetzt. Vergleiche dich nicht mit den Starken und Begabten. Denk daran, dass du von Gott unendlich geliebt und begabt bist und vertraue ihm. Was hindert dich daran, dein Talent in deinem Umfeld, in der Gemeinde einzubringen? Überlege, was dir besonders liegt und wage den ersten Schritt. Genau deine Begabung ist wichtig und wird gebraucht. Schon die kleinsten Zeichen der Liebe können ermutigen. Probiere es. Und du wirst sehen, dass sich Liebe vermehrt und Kreise zieht. Gott baut sein Reich und will dich dabei haben. Die Gemeinde Jesu fördert die einzelnen Glieder und trägt die frohe Botschaft nach außen. Dazu hat sie ja Gott und Jesus geschaffen. Durch ein Beziehungsnetz der Liebe und Fürsorge kann und soll die MOGA, das ist also wir, die Mollertgasse, ein Bollwerk gegen Angst, Minderwertigkeitsgefühl und Burnout werden. Und da ist mir ein ganz wichtiger Gedanke gekommen, dass ich dieses Gleichnis auf, nicht nur auf eine Einzelperson, sondern auf eine Gemeinde beziehe. Auch eine Gemeinde wie die MOGA kann ihr Talent vergraben, indem sie sich nur um sich selbst dreht und die Sendung nach draußen vernachlässigt. Ein paar Testfragen an die MOGA, betrifft mich auch, also ich stelle mich da nicht außen. Wie werden die Beziehungen untereinander gepflegt? Werden nur die Tüchtigen oder Freiwilligen zur Mitarbeit herangezogen? Was ist mit den Schüchternen und Unsicheren? Was ist mit Menschen, die Erfahrung haben, wo wird diese abgerufen? Es gibt viele MOGA-Leute, die sich mit großem Elan außerhalb der MOGA engagieren. Wie können wir sie auch für die MOGA gewinnen? Und noch ein... Jetzt bin ich am Ende. Ja, danke. Das dritte ist, was wir vergraben und nicht einsetzen wollen, werden wir verlieren. Fromme Gebräuche und Formen sichern, im Gegensatz dazu, dass das glaubwürdige Zeugnis auch zeitgemäße Formen braucht. Christliche Lehrmeinungen sichern. Das Evangelium hat Überzeugungskraft. Die menschliche Sorge, etwas falsch zu machen, kann mutige Initiativen im Keim ersticken. Die letzten zwei. Dann lese ich's. Jesus hatte kein Sicherheitsbedürfnis, weil er sich ganz in Gott geborgen wusste und nach Gottes Willen fragte. Erst wenn wir das von Gott anvertraute Kapital im Vertrauen auf ihn einsetzen, kann es seine volle Kraft entwickeln. Das habe ich aus dem Standard. Keine Schleichwerbung. Aber es hat mich sehr getroffen. Das schreiben sie über politisches Engagement in politischen Gemeinden. Haben wir gedacht, das trifft auch uns zu. Warum sagt keiner, ja, ich will, aber das sind nicht wir, die das fragen, sondern das ist sicher Gott selber. Amen.